HR2 Kultur am Morgen. Hingehört.
Und in unserem Hingehört geht es heute um Pop und Hochkultur. Was vor allem die Popkultur im Vergleich zur klassischen oder Hochkultur definiert und wie sich das verändert hat. Und was uns diese Begriffe überhaupt sagen. Und vor allem interessieren uns auch die Kreuzungspunkte und Hybridformen, Entschuldigung, wie sie offenbar unsere Jetztzeit mitprägen. Und darüber spreche ich mit Professor Nils Werber. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen und dort Sprecher des Sonderforschungsbereichs Transformationen des Populären. Herr Werber, wagen wir uns erstmal an den Begriff der Popkultur. Um da mal eine gemeinsame Grundlage zu haben, was meint und welche Inhalte machen Popkultur im klassischen Sinn aus?
Sie haben ja in Ihrer Einleitung gleich nach dieser Unterscheidung gefragt, Hochkultur und Popkultur. Und ich glaube, ich würde auch Popkultur erstmal aus einem Gegensatz heraus bestimmen, weil das ist eigentlich das, was man kennt. Also wenn man sagt, Deutsche, das ist das Volk der Dichter und Denker, da hat, glaube ich, jeder eine Vorstellung davon, was könnten denn diese Dichter und Denker sein? Und man kommt dann vielleicht auf Kant und Hegel und auf Schiller und Goethe. Und die Popkultur ist in gewisser Weise das Gegenteil von Hochkultur. Das ist dann nicht das, was unglaublich große Tiefe hat, sondern an der Oberfläche schimmert. Das ist nicht das, wo Gelehrte oder Genies jahrelang dran denken und das ausarbeiten, sondern es ist das, was schnell gemacht wird, was massenindustriell hergestellt wird. Das war eigentlich diese traditionelle Bestimmung der Popkultur. Und ich würde es aber eigentlich gerne anders angehen.
Da kommen wir noch hin, Herr Werber. Ich wollte noch mal gerade so bei der Entstehungsgeschichte des Ganzen bleiben. Was man vielleicht auch manchmal vergisst, dass ja mit dem Begriff Popkultur dann auch nach und nach auch Werte und Weltanschauungen verbunden wurden oder transportiert werden. Welche zum Beispiel?
Wenn man jetzt historisch zurückgeht, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass Pop eine Abkürzung ist aus dem Amerikanischen zunächst einmal für Popular Culture. Und Popular Culture ist in den 20er, 30er Jahren jetzt in den USA das, was in den Charts ist. Also es gibt die Popular Music und im Billboard gibt es die Music Charts, die Hits. Aus dieser erstmal musikalischen Ordnung der Musik in Charts entsteht dann eigentlich dieser abkürzende Begriff dann eigentlich. Da hat man Popmusik und dann ist man sehr schnell dann auch bei Pop Culture. Und wenn man sich dafür interessieren würde, was steht dahinter, das ist ja eigentlich dann die Idee, dass man Kultur ordnet, also das, was viele hören, was also dauernd in den Jukeboxes ist, was dauernd im Radio gespielt wird, das ist die Popkultur. Und das, was in den Opernhäusern gespielt wird oder in den Philharmonien, das ist dann die ernste Musik der Hochkultur. Mhm. Und die Idee dahinter ist ja erstmal vielleicht auch eine dann doch eher konsumistische, dass man zählt und die Dinge nicht nach ihrem substanziellen Wert ordnet, sondern danach, wie oft wird das denn gehört oder wie oft wird das denn gekauft. Aber es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, das zu betrachten.
Ich dachte immer so dabei an Gleichheit oder die kulturelle Teilhabe oder Teilhabemöglichkeit aller.
Sie haben völlig recht, Herr Schwarz, wenn man das jetzt sozusagen über kulturelle Teilhabe diskutiert, dann könnte man sich natürlich erstmal freuen, dass jetzt die Populärkultur oder auch die Popkultur natürlich auf einzigartige Weise zugänglich ist, weil die Schwellen sehr niedrig sind. Sie brauchen auch keine Hochschulbildung, um jetzt einen Comic zu lesen. Auf der anderen Seite wird natürlich in unserer westlichen Kultur, gerade diese Freude an dieser Kultur wird ja immer abgewertet. Ne, das ist die Kultur der Oberflächlichkeit, das ist alles trivial, das ist vielleicht Schund, das ist Ablenkung, das ist nur Entertainment. Und dann ist man schon wieder sozusagen jetzt dabei, die Popkultur für alle sozusagen jetzt zu verdammen.
Das alles ändert sich. Ich glaube, auch gerade im Moment ändert sich das sehr stark, auch was diese althergebrachte Abgrenzung oder Polarität zwischen Pop und Hochkultur angeht. Sie untersuchen das selber. Ich habe eingangs gesagt, Sie sind im Sonderforschungsbereich Transformationen des Populären tätig. Das ist jetzt nochmal sehr abstrakt. Aber sagen Sie mal kurz, was da genau untersucht wird?
Wir nähern uns eigentlich der Frage erstmal mit einer ganz einfachen Bestimmung. Populär ist das, was von vielen achtet wird. Und Wenn man so da rangeht, dann sieht man eigentlich sofort, dass diese quantitative Frage, dass sich die nochmal auf eine interessante Weise anders verhält zu den Dingen, als jetzt diese Asymmetrie oder Hierarchie von High Culture und Low Culture. Ja, es kann ja durchaus sein, dass jetzt etwas, was wir vielleicht der Pop-Ästhetik zuschlagen würden, weil es bunt aussieht oder aussieht wie ein Comic oder irgendwie schimmert und glänzt, dass das aber eigentlich überhaupt keine Beachtung findet. Ja, während Dinge, die jetzt traditionell der Hochkultur zugeordnet werden, meinetwegen ein seriöser Schriftsteller, die können ja auch durchaus auf einer Spiegel-Bestsellerliste ganz oben landen. So, und jetzt kann man sich fragen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn jetzt diese inhaltliche, qualitative, auch sehr soziologisch gefasste Unterscheidung von Hochkultur und Low Culture, wenn dieses Modell, dieses hierarchische Modell in Konkurrenz kommt zu diesen eher quantitativen Befunden. Also was machen eigentlich Charts und Bestsellerlisten, Rankings, Hitparaden, was machen die eigentlich mit unserer Kultur? Ich glaube, man kann beobachten, dass einerseits die traditionellen Orte der Hochkultur sich immer mehr rechtfertigen müssen. Sie müssen immer mehr versuchen, auch populär zu werden. Also auch die klassischen Konzerte sollen auch ausverkauft sein. Auch die großen Ausstellungen in den Museen, das sollen Blockbuster-Shows sein. Also überall braucht man Einschaltquoten. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll man Quote machen. Die alte Selbstverständlichkeit, dass Hochkultur immer gut ist und dass man das braucht und pflegen muss und dass man dafür Institutionen schafft, die das weitergeben, Schulen, Universitäten, Radio und so weiter. Diese Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, geschwunden und die Hochkultur muss sich sozusagen immer mehr rechtfertigen, ob sie eigentlich auch genügend quantitative Beachtung findet. Und wenn sie das nicht tut, dann muss sie erläutern, warum denn eigentlich nicht.
Ja, was folgern wir denn daraus? Was passiert denn da gerade? Wie kann man das denn bewerten? Ist das eine Entwicklung, die man jetzt durchweg gutieren kann? Zum Teil würde ich sagen, ja, natürlich. Aber geht auch was verloren?
Ja, es ist schwierig, wie man das bewerten soll. Ich glaube, man muss erst mal verstehen, was passiert. Also auf der einen Seite könnte man ja sich darüber freuen, dass bestimmte Hierarchien in der Kultur, die ja auch immer im Grunde sozusagen Schichtunterschiede widerspiegeln, dass die abgebaut werden. Das ist nicht mehr so selbstverständlich, dass es eine Hochkultur gibt, die auch mehr oder minder so einer oberen Mittelschichtkultur entspricht und dass man die auch fördert und in allen möglichen Einrichtungen subventioniert und dann sagt, ja, das ist eigentlich die gute Kultur. Also Pierre Bourdieu würde sagen, das ist die legitime Kultur. Unten ist dann die Populärkultur, die Popkultur, das ist sozusagen eine niedere Kultur, die ist im Grunde illegitim. Dass sich das ändert und dass das in Bewegung kommt, da würde ich sagen, da kann man sich ja eigentlich auch nur drüber freuen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das große Risiko, dass der Blick auf die Kultur jetzt vor allen Dingen Zahlen geführt ist. Also es geht auch in der Wissenschaft geht es darum, wie oft sind sie denn zitiert worden? Wie hoch ist denn ihr Impact-Faktor? Hat der neue Aufsatz, hat der große Visibility? Das sind alles sozusagen Reformulierungen dieser Frage. Populär ist das, was bei vielen Beachtung findet. Also alles muss populär sein in der Wissenschaft, in der Musik natürlich sowieso, in der Literatur. Und das wäre natürlich das Risiko, dass eine so zahlengetriebene Blick auf die Kultur natürlich auch Dinge nivelliert und auch sozusagen eine Ebene verschiebt, weil es weniger um die Sache geht und mehr um die reine Quantität.
Das heißt, das gilt es wohl kritisch zu begleiten, wohin das führt. Auf jeden Fall kann man heute kaum noch von Pop und Hochkultur als getrennten Bereichen sprechen. Nils Werber, Professor an der Universität Siegen und forschend auf dem Feld der Transformation des Populären. Vielen Dank für dieses Gespräch und all die Aufschlüsse, die Sie uns gegeben haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie die Frage, finden Sie das gut, wie sich das gerade alles verändert, alles populärer wird, auch das einstig Klassische, auch die einstige Hochkunst, die Hochkultur? Oder sind Sie da auch skeptisch und sagen, ich finde das gar nicht so falsch, dass man das getrennt hat? Oder sind Sie halt einfach der Ansicht, dass Hochkultur was Elitäres ist? Oder ist allein das schon nur ein Vorteil, Welche Kultur erreicht sie leichter? Die Popkultur, weil sie eben überall ist, oder die Hochkultur, weil sie Tiefe verspricht, wenn man es ganz klassisch nehmen will? All das interessiert uns. Wir sind interessiert an Ihren Gedanken zu diesem Thema und Sie können sie uns mitteilen unter der Nummer 069 1552. 225 telefonisch 069 1552 225 oder Sie schreiben uns eine Mail, dann bitte an hr2@hr.de.